Schön, danke schön. Wir sind Gott von Herzen dankbar für jeden Tag, für jede Andacht, die wir haben können. Immer wenn wir vor dem Angesicht Gottes versammelt sind, spricht der Herr doch direkt durch sein Wort zu unseren Herzen. Wir haben Gottesfurcht hineingelegt bekommen, um sein Wort zu respektieren, so auf- und anzunehmen, wie es uns aus Gnaden hinterlassen worden ist, nicht zu deuten, sondern zu glauben. Das ist das Geheimnis der wahrhaft Gläubigen. Abraham deutete nicht, er glaubte. Er glaubte, was Gott, der Herr, ihm gesagt hat. Und so wünschen wir allen, die heute mit uns und mit dem Herrn auf der ganzen Erde verbunden sind, um sein Wort zu hören, in Ehrfurcht zu hören und zu glauben, wie die Schrift gesagt hat, einbegriffen die Verheißungen für die Zeit, in der wir aus Gnaden leben dürfen. Ich möchte auch heute Vormittag besonders alle, die hier sind, willkommen heißen und wie schon so oft erwähnt, alle, die zum ersten Mal gekommen sind, der Herr segne euch, er schenke euch Verständnis auch für die Verkündigung, die in der Art einfach geschehen muss, nicht weil wir es wollen, sondern weil es von Gott aus so bestimmt war und ist. Keiner der Propheten konnte sich aussuchen, welch eine Botschaft er bringen würde, was er dem Volke zu sagen hat. Alle Propheten Gottes waren der Mund des Herrn hier auf Erden. Und sie hatten das So spricht der Herr. Es war nicht so spricht Jesaja, so spricht Jeremia, es war nicht so spricht Hesekiel oder Daniel, sondern so spricht der Herr durch den Mund seiner Knechte und so spricht er noch heute durch sein Wort zu uns. Unser Bruder Josef hat mit seiner Frau Steffi den Namen Noah gewählt. Und ehe er den Namen wählte, hat er festgestellt, dass der Name Noah Ruhe und Trost bedeutet. Ist ja schön, wenn Leute sich Gedanken machen, welch einen Namen ihr Sohn in diesem Fall tragen soll. Man kann sagen, dass das gut gewählt ist, denn nachdem die Flut vorbei war, war Ruhe und Trost und Ordnung. Es gab niemanden mehr, der Gott noch widersprochen hätte. Auch die Söhne Gottes, die ungehorsam waren und sich gemäß 1. Mose 6 vom Geist Gottes nicht mehr strafen ließen, sondern sich vermischten und auch sie waren nicht mehr da. Alles, was ungläubig und ungehorsam war, ist mit der Flut dahin genommen worden. Und siehe da, Gott konnte einen neuen Anfang machen. Und genauso wird es am Ende dieses Zeitalters sein. Nur hat Gott tatsächlich mit Noah direkt einen Bund geschlossen und hat die Verheißung gegeben, dass er nie wieder die Erde durch eine Flut zugrunde gehen lassen würde. Dann haben wir den Vergleich mit den Tagen Sodoms und Gomorras. Da hat Gott nicht gesagt, das tue ich nicht wieder, sondern das tut Gott wieder. Eine Flut kommt nicht, weil Gott gesagt hat, ich setze den Bundesbogen, den Regenbogen in die Wolken und hiermit ist mein Bund mit dir und mit der ganzen Erdbevölkerung nachzulesen in 1. Mose, dem 9. Kapitel von Vers 8 bis 17. Und so bleibt es tatsächlich. Alles, was Gott gesagt hat, bleibt, wie es ist. Nie braucht Gott etwas zu korrigieren oder zurückzunehmen. Wir sehen, dass das Wort immer mit Verheißungen und dass Gott immer wieder einen Bund geschlossen hat. Man muss nachlesen, auch in 1. Mose 15, wie Gott mit Abraham einen Bund schloss und ihm sagte, was das Land beinhalten würde, das er ihm und seinen Nachkommen geben würde. Liest man in 1. Mose 17 wieder ein Bund, wieder eine Verheißung, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Immer hat Gott mit der Bundesschließung Verheißungen geknüpft, damit alle, die sie glauben, in den Besitz dessen kommen, was Gott verheißen hat. Wir haben es gestern schon aus Römer, dem 4. Kapitel, gelesen. Abraham ließ sich durch Unglauben nicht irre machen. Weshalb? Er schaute auf den Unsichtbaren, als sähe er ihn, und hat den für treu erachtet, der ihm die Verheißung gegeben hat, dass er sie auch erfüllen wird. Bruder Schmidt hat uns das herrliche Wort aus 2. Korinther, dem 4. Kapitel, gelesen. Auch hier haben wir den Hinweis bekommen, dass wir unseren Blick nicht auf das Sichtbare, nicht auf die Umstände, nicht auf das, was uns aufhalten möchte, richten, sondern begreifen, das Sichtbare ist zeitlich, ist vergänglich, das Unsichtbare aber bleibt ewig. Und das Unsichtbare wird sichtbar werden für uns, sofern wir aus der Zeit in die Ewigkeit hinübergenommen werden. Dann erfüllt sich, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Nur ganz kurz mit dem Blick auf Israel, wie oft sollen wir es noch sagen? Gott erfüllt sein Wort an seinem natürlichen Volk. Das Volk Israel ist ein von Gott im natürlichen Bereich erwähltes Volk und Gott hat Israel Verheißungen für den übernatürlichen Bereich gegeben, nämlich für die neutestamentliche Gemeinde. Das muss man einfach so sehen, dass im Alten Testament die Heilsgeschichte schon im natürlichen Bereich vorschattiert wurde und dass sie im Neuen Testament mit Realität verbunden ist, mit dem, was Gott im neuen Bund aus Gnaden tut, im Alten verheißen, im Neuen tut es. Und deshalb sind ja alle Verheißungen Gottes Ja und Amen. Was Israel betrifft, so ist für diese Zeit das Wort aus Jeremia 23 zutreffend. Jeremia 23, Vers 7 und 8. Darum wisset wohl, es kommt die Zeit, so lautet der Ausspruch des Herrn, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Lande Ägypten hergeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die zum Hause Israel gehörenden aus dem Nordland und aus all den Völkern, wohin ich sie zerstreut hatte, hergeführt und heimgebracht hat, damit sie wieder auf ihrem Grund und Boden wohnten. Es ist einfach so. Gott hat es so gefügt, ein natürliches Land, wohl ein Land der Verheißung, für ein ganz natürliches Volk. Und dann kommt die neutestamentliche Gemeinde. Wir haben nicht nur ein Land als Verheißung bekommen, sondern ihr werdet das Erdreich besitzen. Wir werden mit Christus 1000 Jahre herrschen und regieren. Aber erst kommt die Verwirklichung des Heilsratschlusses unseres Gottes mit der Gemeinde in dieser Zeit. Und aufgrund dessen, was mit Israel geschieht, erkennen wir doch, wie spät es an der Weltenuhr ist. Ich habe es schon erwähnt und werde es sicherlich noch hin und wieder tun. Bruder Brenhem, der damals in Kairo war und nach Jerusalem wollte, ihm hat der Engel des Herrn gesagt, die Zeit ist noch nicht da. Das Maß der Sünde ist noch nicht voll. Israel ist gesammelt aus allen Sprachen, aus allen Völkern, aus 142 Nationen heimgekehrt. Und danach sagte Bruder Brenhem, wer wissen möchte, wie spät es ist, der schaue auf seine Uhr. Wer wissen möchte, welch ein Wochentag es ist, der schaue in den Kalender. Und wer wissen möchte, wie weit die Zeit fortgeschritten ist, der schaue auf Israel. Und so sehen wir tatsächlich, wie sich biblische Prophetie erfüllt und wie die ganze Welt auf Israel schaut. Nichts. Ich habe hier die Auszüge aus den UNO-Resolutionen. Und man staune über die Hälfte aller UNO-Resolutionen sind gegen Israel gerichtet, jetzt im Vergleich mit der ganzen Welt. Und deshalb wird sich auch erfüllen, was geschrieben steht, dass alle Völker gegen Jerusalem sein werden. Und weshalb? Weil das Volk Gottes ein auserwähltes Volk ist. Amen. Und niemand hat das Recht, sein Volk anzutasten. Sie sind ungehorsam gewesen, das stimmt. Die Mehrzahl ist ausgebrochen worden, aber für Israel blieb bestehen und bleibt bestehen, wie in Römer, dem 11. Kapitel von Vers 5 und weiter berichtet wird, der auserwählte Teil hat es erreicht. zu allen Zeiten, aus allen Völkern, aus Israel, sowohl aus den Nationen, ist es immer der auserwählte Teil. Auserwählung ist keine Einbildung. Auserwählung ist eine Vorherbestimmung, die vor Grundlegung der Welt von Gott aus getan werden konnte, weil Gott genau wusste, wer annehmen würde und wer nicht annehmen würde, wer glauben und wer nicht glauben würde. Und so konnte Gott vor Grundlegung der Welt unseren Namen in das Lebensbuch des Lammes einschreiben, weil er wusste, dass wir sein Wort nicht verachten, sondern glauben würden, weil er wusste, dass wir in dem Durcheinander dieser Zeit, wo so viele Stimmen ergehen, auf seine Stimme hören würden und sein Wort respektieren und von Herzen glauben. In Verbindung mit Erwählung muss man tatsächlich Epheser, das erste Kapitel, lesen, um zu wissen, was dann in Vers 13 geschrieben steht und welch eine Bedeutung Vers 13 in Epheser, dem ersten Kapitel, hat und auf wen sich dieser Vers bezieht. Epheser, erstes Kapitel, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld oder Unterpfand für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ein wunderbares Wort, nicht nur erfüllt, nicht nur gesalbt, sondern versiegelt. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und warum lesen wir da mit dem verheißenen Heiligen Geist? Auch das haben wir immer wieder hervorgehoben. Das Wort der Verheißung, die Kinder der Verheißung und der Geist der Verheißung gehören zusammen. Denn erst führt der Heilige Geist uns in das Wort hinein und offenbart es uns. Und dann wird das Wort in den Jüngern des Herrn versiegelt. Man kann es nachlesen, Jesaja im 8. Kapitel. Versiegle die Weisung, die Belehrung, das Wort in deinen Jüngern. Und wenn wir daran denken, dass wir in einer Zeit leben, in der das versiegelte Buch geöffnet wurde, auch das ist eine Frage für dieses Wochenende, die gestellt wurde, was denn mit dem Dienst Bruder Brenhims sei und ob man nicht ohne ihn auch zurechtkäme und zubereitet werden könnte. Ihr wisst ja, viele Menschen haben viele Fragen, aber es geht wirklich um eine biblische Antwort. Und ich sage es den Leuten weltweit. Die Brüder können es bezeugen, auch auf der letzten Afrika-Reise, wo tatsächlich in jeder Stadt Tausende versammelt waren, ob es im Kongo, ob es in Pointe-Noire oder in Kinshasa oder Libreville oder Luanda, wo immer Versammlungen stattgefunden haben, sind tatsächlich Tausende gekommen, um das Wort des Herrn zu hören. Aber hier ist doch der Punkt. Es geht um die Sendung, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde. So wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen des Herrn vorausgesandt, beziehungsweise die Botschaft würde vorausgehen. Natürlich kann man sofort weiter fragen, mit welchem Recht hat er das denn behauptet? Und dann muss man einfach antworten, mit göttlichem Recht, aufgrund göttlicher Berufung. Man hätte genauso fragen können, mit welchem Recht trat Jeremia auf? Mit welchem Recht trat Jesaja auf? Mit welchem Recht hat Daniel sogar den Anspruch gestellt, dass der Engel Gabriel zu ihm kam und mit ihm sprach und ihm Aufschluss über das gab, was ihm in Gesichten kundgetan worden war? Man kann alles hinterfragen, aber hier ist der Punkt. Wer selber kein religiöser Lügner ist, glaubt, was ein Mann Gottes sagt. Amen. Wenn jemand selber Not mit Lüge, mit Lug und Trug hat, der wird Not haben mit anderen, weil er seine eigene Not auf andere überträgt. Also sind wir wahrhaftig durch die Wahrhaftigkeit Gottes, denn Paulus schreibt, so wahr die Wahrhaftigkeit Gottes in mir wohnt. Im Reiche Gottes muss einfach Wahrhaftigkeit herrschen. Das geht nicht anders. Hier haben nicht Meinungen geäußert zu werden, sondern das Wort der göttlichen Verheißung. Und um das hier mit dem Epheserbrief noch ganz kurz zu streifen, von Vers 3 haben wir tatsächlich eine Übersicht, eine Einsicht in das, was Gott uns in Christus geschenkt hat. Gesegnet mit jedem Segen, der in der Himmelswelt vorhanden ist. Denk darüber nach, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist eine gesegnete Gemeinde, ein Volk des neuen Bundes, wie unser Herr ja, ich glaube es ist im Markus-Evangelium, so deutlich ausgesprochen hat von dem Blut, das unser Herr vergossen hat. Es ist das Blut des Bundes. Und wenn wir dann im Hebräerbrief lesen, dann ist Jesus Christus der Mittler des neuen Bundes. Und er ist als hoher Priester mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen. Hier in Markus 14, lass es mich eben lesen, Markus 14, um uns vor Augen zu führen, was Golgatha uns bedeutet, uns gebracht hat. Markus 14, Vers 23. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, dies ist mein Blut, das Bundesblut, das für viele vergossen wird. Brüder und Schwestern, wir sind eine bluterkaufte Schar. Der Preis ist für uns auf Golgatha bezahlt worden. Zweifelt bitte nicht daran, denn Gott war in Christo und hat die Welt mit sich selber versöhnt. Was meint ihr, welch eine Bedeutung Markus 16, 16 als Konsequenz für alle in sich birgt, die nicht glauben? Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Der Glaube ist der Sieg, ist der Segen. Der Unglaube bringt die Verdammnis mit sich. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Und wer sind wir, dass wir Gott zum Lügner machen könnten? Lasst uns von Herzen glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und dann wird sich Gott unser erbarmen. Er wird unseren Zustand sehen. Und wir werden im Glauben zu ihm aufschauen können. Aber wir sehen auch aus Markus 16,16 und all den anderen Stellen, dass der Glaube mit dem Gehorsam verbunden ist. Wer da glaubet und getauft wird, also nicht wer da glaubet, wird schon automatisch selig, sondern wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Ich denke nicht daran, am Worte Gottes auch nur das Geringste zu ändern. So wie es uns hinterlassen wurde, so ist es recht und dabei soll es bleiben. Und dann lesen wir ja in Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, in Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und so kamen an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzu. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir am Ende der Gnadenzeit angekommen sind, dass Gott seine Verheißung eingelöst hat und uns einen Elia gesandt, im Übrigen haben tatsächlich all diese biblischen Namen auch bei den Propheten eine Bedeutung. Elia. Gott ist Yahweh. J-A-H, wie bei Halleluja, bei Jesaja, ist der Herr, Yahweh, J-H-W-H, im Alten Testament. Die Offenbarung des Bundesnamens, E-L, El, Elohim, Emmanuel, Samuel, E-L, Gott, Gott ist El, der Starke, El Shaddai. All die sieben Namen Gottes im Alten Testament, verbunden mit El. Und dann ebenso die sieben Erlösungsnamen, verbunden mit Yahweh im Alten Testament. Alles ist von Gott geordnet. Eli, ja. Also, Gott ist der Herr und der Herr ist Gott. So war es doch in 1. Könige, im 18. Kapitel. Das Volk wurde zusammengerufen und die Botschaft erging, wenn der Herr Gott ist, dann glaubet an ihn, folget ihm, entscheidet euch für ihn. Und wir glauben tatsächlich an den einen wahren Gott. Der Herr ist Gott und Gott ist der Herr. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer Name. Im Alten Testament, um nur ganz kurz die Brücke zu schlagen, haben wir tatsächlich am Ende von 2. Chronik, dem letzten Kapitel, 2. Chronik 36, hier lesen wir in Vers 22, aber im ersten Jahre der Regierung des Cyrus oder Chores in deutscher Sprache, des Königs von Persien, damit das durch den Mund Jeremias ergangene Wort des Herrn zur Erfüllung ginge. Immer Verheißung und Erfüllung. Und dann schlagen wir nur eine Seite um und sind direkt in Esra, dem 1. Kapitel. Wir haben ja gestern bereits den 2. Teil von Vers 1 gelesen. damit das durch den Mund Jeremias ergangene Wort des Herrn in Erfüllung ginge. Und dann die Aufforderung in Vers 3, wer also unter euch zu seinem Volke gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Judäa und baue dort das Haus, den Tempel des Herrn, des Gottes Israel. Das ist der Gott, der zu Jerusalem wohnt. Nicht alle, sondern ihr, die ihr zum Volke Gottes gehört. Das ist der Unterschied von der Herausführung unter Mose. Viel Pöbel, Volk, so steht es geschrieben, ist mitgezogen, und die sorgten dafür, dass der Ungehorsam sich in Israel ausbreiten konnte. Aber jetzt, bei der Zurückführung, nicht die Bewohner von Medien und Persien und die von Babylonien, sondern ihr, die ihr zu seinem Volke gehört. Euer Gott sei mit euch. Macht euch auf den Weg, zieht hinauf nach Jerusalem. Gott sei Dank, nicht nach Rom, nach Jerusalem. Gott hat Jerusalem erwählt. Und die Belehrung und das Wort Gottes ist von eh und je von Jerusalem ausgegangen und das vom Berge Zion. Und der Berg Zion ist der Tempelberg, der Berg Moria. Ja, Moria bedeutet, Jahwe sieht. Jahwe schaut hin, Jahwe sieht. Dort, wo Abraham Isaak opferte, hat Gott hingeschaut. Da war Gott gegenwärtig. Und er rief dem Abraham zu, tu es nicht, ich habe deinen Gehorsam gesehen. Und was geschah? Abraham sah einen Widder, der sich im Dickicht festgelegt hatte. Brüder und Schwestern, überall ist Heilsgeschichte im ganzen Alten Testament. Und wer hier weiterliest, in Esra, dem 5. Kapitel, in Vers 15 steht, Esra 5, Vers 15, indem er diesem Auftrug, nimm die Geräte, gehe hin und lege sie im Tempel zu Jerusalem nieder. Das Gotteshaus aber soll an seiner früheren Stelle wieder aufgebaut werden. Aufgebaut werden auf dem alten Fundament. Das, was Gott gezeigt hatte. Und hat nicht Gott schon dem Mose auf dem heiligen Berge das ganze Muster gezeigt? Musste er nicht alle nach dem Vorbild machen oder alles nach dem Vorbild machen, wie es ihm gezeigt wurde? Hat nicht Noah alles tun müssen, wie der Herr ihm geboten hat? Konnte ein Mann Gottes seinen eigenen Willen einbringen? Hatte ein Mann Gottes das Recht, Gott reinzureden? Nein, alle Männer Gottes hatten nur göttliches Recht. Und das bestand darin, das von Gott Empfangene weiterzugeben und das von ihm Gebotene zu tun. Genauso war es doch mit allen Männern Gottes im Neuen Testament, angefangen mit Johannes dem Täufer. Und wenn Paulus noch in Apostelgeschichte, dem 26. Kapitel, in Vers 22, den Wert darauf legt, uns zu informieren, dass sein Zeugnis in den Schranken dessen verlief, was Gott durch die Propheten und durch Mose geweissagt hatte. Apostelgeschichte 26 von oder nur Vers 22. Weil ich nun Gottes Beistand bis auf den heutigen Tag gefunden habe, stehe ich da und lege Zeugnis vor hoch und niedrig ab. Und jetzt kommt's. Dabei sage ich nichts anderes als das, wovon schon die Propheten und Mose geweissagt haben, dass es geschehen werde. Können wir zu Lukas 24 gehen, wo unser Herr anfing, mit Mose, mit dem Psalmen fortsetzte und mit den Propheten, um zu zeigen, dass alles, was geschrieben stand, Erfüllung gefunden hat. Brüder und Schwestern, wir haben tatsächlich das Wort im Hebräerbrief nach Erfüllung des göttlichen Willens wird es geschehen. Hier lesen wir es im Hebräerbrief im 12. Kapitel, Vers 26. Hebräer, Kapitel 12, Vers 26. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er diese Verheißung gegeben und tatsächlich nachzulesen in Haggai, dem 2. Kapitel, im 6. Vers. Jetzt aber hat er diese Verheißung gegeben. Stellt euch vor, wann Haggai lebte und wann der Mann Gottes hier das Wort aus dem Alten Testament übernahm und es in die Gegenwart versetzt. Und denkt daran, 2000 Jahre später, nämlich jetzt, 2000 Jahre später, ist das Wort, das Haggai und das im Hebräerbrief geschrieben steht, göttliche Realität vor unseren Augen. Ihr Lieben, die biblische Prophetie ist ja in der Gegenwart geschrieben worden, oft in der Gegenwartsform geschrieben worden, manches sogar in der Vergangenheitsform geschrieben worden und war trotzdem in der Zukunft, zum Beispiel Jesaja 53. Er war verwundet um unsere Sünden willen. Er ward geschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Bei Gott ist alles schon so, als wäre es geschehen. Und wenn die Zeit erfüllt ist, dann geschieht es. Genauso ist es jetzt mit uns. Wir können die Worte aus dem Alten und Neuen Testament nehmen und sehen, wie sie in diese Zeit hineinpassen. Und da braucht niemand mehr etwas passend zu machen. Alles stimmt hundertprozentig überein. Hier haben wir die Verheißung, noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erbeben machen. Dann direkt die Bedeutung, das Wort noch einmal weist auf die Umwandlung dessen hin, das erschüttert wird, weil es etwas Geschaffenes ist. Es soll eben etwas Bleibendes entstehen. Abraham war unterwegs. Er suchte die Stadt mit den festen Grundmauern. Die Stadt, die Gott erbaut hat. Das neue Jerusalem. Und so steht auch geschrieben, dass wir alle mit Abraham, Isaak und Jakob versammelt sein werden im Reiche Gottes. Glaubt es, alle, die während der Zeit des Alten Testaments Gott glaubten und alle, die während der Zeit des Neuen Testaments Gott glauben, werden dort sein. Und sie haben den Glauben immer durch Gehorsam unter Beweis gestellt. Kommen wir jetzt auf unsere Zeit. Und die müssen wir in der Tat jedes Mal neu betrachten. Die Schriftstellen sind ja die gleichen. Es gibt ja kein Hinzufügen der Heiligen Schrift. Alles steht geschrieben, aber seid einmal ehrlich. Und ich nehme es von uns allen hier und weltweit so im Glauben an, dass uns Gottes Wort nie alt, nie bedeutungslos, sondern immer neu und immer neu mit der Bedeutung zu Herzen geht, weil wir wissen, dass Gott in einer solchen Weise aus Gnaden mit uns spricht. Er spricht durch sein Wort mit uns. Ehe wir auf den Tag des Herrn kommen, vor dem Gott verheißen hat, einen Propheten zu senden, lasst mich aus Matthäus 24 eben lesen. Matthäus 24, Vers 29. Sogleich aber nach jener Drangsalszeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Erschütterung geraten. Bleiben wir hier einen Moment stehen. Hier ist nicht vom Tag des Herrn die Rede, sondern schon von der großen Drangsalszeit, die nach der Entrückung über alle kommen wird, die nicht an der Entrückung teilgenommen haben. Und dennoch ist es harmonisch miteinander verbunden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, wird die Sonne ihren Schein verlieren und der Mond sich in Blut verwandeln. Bis heute ist das noch nicht geschehen. Und 2000 Jahre sind vergangen, seitdem Johannes der Täufer seinen Dienst hatte. Johannes der Täufer trat auf vor dem Tag des Heils, vor der Gnadenzeit. Und dies ist der Tag des Heils. Dies ist die angenehme Zeit, nachzulesen, immer noch. Und das ist das Schöne in Jesaja 49 von Vers 6 und dann bis Vers 10. Dies ist der Tag des Herrn. Der Tag des Heils. Und dies ist die angenehme Zeit, nachzulesen in 2. Korinther, dem 6. Kapitel. Brüder und Schwestern, die biblische Prophetie ist so eng beieinander. Das erste und das zweite Kommen, die Verheißungen und überhaupt die Weissagungen insgesamt, die das erste Kommen, das zweite, das dritte Kommen beinhalten, liegen tatsächlich so nahe beieinander. Und manchmal kommt das zweite und dritte vor dem ersten. Wenn ich heute hier sage, dass sich kein Mensch auf Erden zurechtfindet in der biblischen Prophetie, es sei denn, derselbe Heilige Geist ruhe auf ihm, wie er auf den Propheten ruhte. Das Wort muss uns wirklich durch Offenbarung aus Gnaden geschenkt werden. Lesen wir nach im Propheten Joel das bekannte Wort, und hier hat der Gottesmann beides vorausgesagt, nämlich das für den Tag des Heils und dann für den Tag des Herrn. Lesen wir es, Joel 3, in manchen Übersetzungen noch Kapitel 2 von Vers 28, aber hier steht geschrieben, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden und eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichte schauen und dann ja auf Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen, bitte merkt euch hier das Wort in der Mehrzahl, in jenen Tagen, nicht Einzahl, der Tag des Herrn steht in der Einzahl. Aber die Gnadenzeit als Tag des Heils wird uns als Tag G beschrieben, weil es nicht nur 1000 Jahre, sondern 2000 Jahre sind. Ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und dann steht in Vers 3 geschrieben, und ich will Wunderzeichen am Himmel und auf der Erde erscheinen lassen, nämlich Blut, Feuer und Rauch, Säulen. Und jetzt kommt's. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Wir haben diese Bibelstellen schon hier und da gelesen. Einfach wunderbar, wie Petrus am Pfingsttage dieses Wort teilt und in der Mitte des Verses stehen bleibt und nichts mehr davon sagt, dass Rettung auf dem Berge Zion sein wird, sondern wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden, Punkt. Und alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden. Nachzulesen, Apostelgeschichte, 2. Kapitel von Vers 17, in den letzten Tagen, vielleicht soll man es hier tatsächlich einmal sagen, nur die deutsche Bibelübersetzung hat das Wort vom letzten Tag nicht richtig wiedergegeben. Wir als Nation, die sich auf Genauigkeit einiges anrechnen lassen darf, in unseren Übersetzungen steht überall jüngster Tag, jüngster Tag, jüngster Tag. In Johannes 11 wohl dreimal hintereinander, ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Aber das trifft den Punkt nicht, um den es geht. In allen Sprachen der Welt, im Hebräischen, im Griechischen, im Russischen, in allen slawischen Sprachen, im Französischen, überall am letzten Tage, der letzte Tag. Einfach sehr, sehr wichtig von der biblischen Prophetie her, ich werde ihn am letzten Tage. Natürlich, Luther ging davon aus, dass der letzte Sohn Davids oder Isais vielmehr der jüngste war. Das ist eine schöne Sache, dass er sich das so vorstellte. Der letzte Sohn ist der jüngste Sohn. Aber das gibt noch keine Berechtigung abzuändern, was Gott tatsächlich gesagt hat. Denn hier lesen wir zwei Dinge. Das eine betrifft die letzten Tage. Und in diesen zwei letzten Tagen, in diesen 2000 Jahren, leben wir seit Pfingsten. Und es bleibt nur noch ein einziger Tag, der letzte Tag. Und der letzte Tag ist der Tag des Herrn. Und am Anfang des letzten Tages findet die erste Auferstehung statt. Und am Ende des letzten Tages findet die zweite Auferstehung statt. Brüder und Schwestern, wenn man genau sein will, oder um es noch deutlicher zu sagen, wenn man genau sein muss, nicht nur will, sondern genau sein muss, dann müssen demnächst auch Übersetzungen verglichen werden und man muss tatsächlich dem ursprünglichen Gedanken nachgehen und das muss man tun, speziell in diesem Fall, dass man Altes und Neues Testament auf einen Nenner bringt. Und dann weiß man genau, es geht um die letzten Tage, denkt daran, Hebräer 1, Vers 1, Gott hat zu den Vätern durch die Propheten auf mancherlei Weise gesprochen, aber in diesen letzten Tagen hat er zu uns in seinem Sohne geredet. Aber nach diesen letzten Tagen bleibt nur noch ein letzter Tag und das ist der Tag des Herrn. Und wir werden 1000 Jahre mit unserem Herrn während der Zeit regieren. Gehen wir noch schnell zu dem Ausgangspunkt im 1. Thessalonicher, dem 5. Kapitel, wie Paulus den Tag des Herrn im Neuen Testament einordnet. 1. Thessalonicher, 5. Kapitel. Was aber die Zeit und Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keiner schriftlichen Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn, und schön, dass hier nicht das Wort Jüngster steht, sondern der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und dann wird uns genau gesagt, wann es geschieht. Zeit und Stunde wissen wir nicht. Aber wenn man sagen wird, jetzt ist Friede, jetzt ist Sicherheit, dann kommt das Verderben über die Erde. Aber ehe das Verderben kommt, kommt die Entrückung, kommt der Herr wieder. Und ich werde es euch vorlesen aus einigen Bibelstellen. Große Prediger streiten immer noch darüber, wird die Entrückung vor der Trübsal, wird sie nach der Drangsal kommen. Nicht streiten, lesen und die Antwort aus dem Worte finden und respektieren und Gott Recht geben. Mehr brauchen wir nicht. Wir haben sowieso nicht Recht, nur Gott hat Recht. 1. Thessalonicher 5, Vers 4. Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Weshalb? Wir wandeln im Licht. Das prophetische Wort leuchtet auf. Es ist Licht geworden zur Abendzeit. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Und dann schreibt derselbe Paulus in Vers 9, denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, Amen, nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Nicht für die Zeit, wenn die Posaunengerichte, wenn die Zornschalen ausgegossen werden, dann haben wir nichts auf Erden zu suchen. Noah ging in die Arche ein, ehe die Flut alle anderen mitnahm. Und Lot kam aus Sodom heraus und Abraham war gar nicht in Sodom, als das Feuer fiel. Also, wie es war in jenen Tagen, so wird es wieder sein. Es ist ein Herauskommen und ein Hineingehen, ein Herauskommen aus allem, was nicht mit Gott übereinstimmt, und dann in die Arche hineingehen, um geborgen zu sein, um Trost zu haben, wie der Name Jona ja in sich oder Noah schon mit sich gebracht hat. Ruhe und Trost. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Und wir müssen zu dieser Ruhe in Gott kommen. Wir müssen ruhen in den Verheißungen, ruhen in Worte. Alles, was Unruhe bringt, zeugt davon, dass wir noch nicht die Glaubensgewissheit haben, die aus dem Worte Gottes und durch Offenbarung des Heiligen Geistes kommt. Und dann gehen wir nur noch in diesem Fall zur Offenbarung, dem sechsten Kapitel, wo von dem sechsten Siegel die Rede ist, und hier nämlich in der Zeit nach der Entrückung, denn vielleicht sollte man es noch betonen, dass nicht einmal die erste Posaune mit ihrem Gericht über die Erde ertönen kann, es sei denn, die 144.000 sind versiegelt worden. Nachzulesen, Offenbarung, 7. Kapitel in Vers 3. Richtet kein Unheil auf der Erde und auf dem Meer und an den Bäumen an, bis wir die Knechte unseres Gottes mit einem Siegel auf ihrer Stirn bezeichnet haben. Und dann werden die 144.000 je 12.000 aus jedem Stamm aufgezählt und in Offenbarung 14 von Vers 1 werden sie uns auf dem Berge Zion gezeigt. Denn auf dem Berge Zion wird für die Stämme Israels die Rettung sein. Und sie werden zu dem Zeitpunkt auf den blicken, den sie durchbohrt haben, und wehklagen werden alle Geschlechter. So steht's geschrieben und so wird es auch sein. Offenbarung, 6. Kapitel, von Vers 12 weiter sah ich das Lamm das sechste Siegel öffnen, und es entstand ein gewaltiges Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Sackkleid, und der Mond wurde wie Blut. Also im sechsten Siegel haben wir die Einleitung in den Tag des Herrn. So schön, wenn wir an die Öffnung der Siegel denken. Es war im März 1963, und da mögen einige, die neu hinzukommen, fragen, ja Moment mal, was ist das denn, März 63? Ja leider gibt es immer noch Millionen und Abermillionen, die noch nichts von dem erfahren haben, was Gott getan hat, die von dem erfahren haben, was große Evangelisten, große Charismatiker getan haben, wo sie ihre Bibelschulen haben, ihre Missionswerke haben und sich ausbreiten und ihr eigenes Reich im Reiche Gottes bauen. Das wissen viele. Wir sind an dem interessiert, was Gott verheißen hat. Daniel 12. Das Buch sollte versiegelt bleiben bis zur Endzeit. Nicht für immer, sondern bis zur Endzeit. Offenbarung 5. Und das Lamm nahm das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Throne saß, um die 7 Siegel zu lösen und den Inhalt zu offenbaren. Da gibt es eben das Zeugnis. Und nicht nur das Zeugnis eines Menschen, sondern viele Zeugen, viele Zeugen, die dabei waren, als Übernatürliches geschah. Ich habe heute aus dem Internet, aus dem Predigten Bruder Brennims, aus den 1159 Predigten 63 Zitate herausgewählt oder zu dem Thema mir erbeten. Und überall legt er Zeugnis von dem ab, wie er berufen, wie das Übernatürliche am 11. Juni 33 geschah, wie das Übernatürliche im Januar 1950 in Houston, Texas, im Sam Coliseum geschah. Zwei Fotografen, Ayers und Kippermann, einer römisch-katholisch, der andere ein Jude, und beide haben auf Geheiß des Baptistenpredigers Dr. Best fotografiert. Und zuerst war es Bruder Bosworth, der das Gespräch führte, eigentlich die Debatte führte, die gegen Bruder Brennim gerichtet war. Bruder Brennim saß zunächst auf der Empore, war gar nicht auf der Plattform. Und dann irgendwann sagte dieser Gegner der göttlichen Heilung, der Gegner des vollen Evangeliums und der Gegner Bruder Brennims: Lass diesen Mann doch herkommen und für sich selber sprechen. Und siehe da, der Mann kam und er brauchte nicht für sich zu sprechen. Es wurde noch ein letztes Foto gemacht und auf dem Foto die Lichtsäule, die übernatürliche Lichtsäule über dem Haupt Bruder Brennims. Und der Jude sagte: Das kann ich nicht glauben. Und der Katholik sagte: Ja, aber was ist mit der Aufnahme? Wir haben sie doch gemacht. Was ist mit der Aufnahme? Das Licht war da, sonst hätte unsere Kamera das Licht nicht aufnehmen können. Und dann ist es nach Washington geschickt worden, damit es in Washington von der FBI geprüft wird. Nämlich von denen, die sich mit Betrug gut auskennen, von denen, die fragwürdige Dokumente zu prüfen, zu kontrollieren haben, durch die verschiedenen Gänge laufen lassen, um zu erproben, war es eine Doppelbelichtung, war es eine Retuschierung, was immer es da hätte sein können. Und siehe da, die Erklärung war geschrieben, auch noch, was war es, 28. Januar 1950, dass keine Doppelbelichtung erfolgte, sondern das Licht war da. Und eben aus diesem übernatürlichen Licht hat Bruder Brennim oft die Stimme dessen gehört, der zu ihm sprach. Und ich, Bruder Frank, habe im Dezember 1969 auf meinem Wege von New York nach Tucson, Arizona, einen Halt gemacht in Washington, D.C. Und ich habe den ganzen Vormittag gesucht, wo die Hall of Art sein mag, von der Bruder Brennim sprach. Und tatsächlich, als ich schon bereit war, aufzugeben, fragte ich einen Mann und er sagte: Ja, Sie stehen doch direkt davor. Sie brauchen hier nur hineinzugehen. Es mag Viertel nach 11 vormittags lokaler Zeit gewesen sein, als ich dort hineinging. Und ich, Ewald Frank, habe das Bild mit dem übernatürlichen Licht, das nach Washington geschickt wurde, in Washington, in der Hall of Art, mit meinen Augen gesehen. Es war nicht nur gesagt, sondern es war in der Tat so. Warum erwähne ich das jetzt? Eben darum, dass geschrieben steht, dass Gott einen Propheten wie Elia senden würde. Nicht wir machen wir eine Bemessungsgrundlage und haben unsere alten Maßstäbe aufgerichtet, sondern wir lassen uns am Worte Gottes messen. Aber ich frage auch alle neu Hinzukommenden, wer bin ich, dass ich mich gegen das übernatürliche Wirken Gottes hier auf Erden stellen sollte? Nach 2000 Jahren hat Gott unsere Generation aus Gnaden heimgesucht, weil wir die Letzte sind. Und im letzten Gemeindezeitalter, so wissen wir ja alle, steht der Herr draußen. Innen wird von ihm gesungen, wird Musik gemacht, alles geht innen vor, aber er selber steht draußen. Und warum steht er draußen? Weil er herausrufen muss. Und warum stand der Mann Gottes außerhalb aller Organisationen und Denominationen? Derselbe Mann, der sagen konnte, mich hat Dr. Roy Davis aus Dallas, Texas, stammend hier in diese Baptistengemeinde zum Prediger ordiniert. Derselbe Mann konnte sagen, nach seiner Ordination und nach der ersten Zeltmission, die er hielt, und dann wisst ihr ja alle, was geschah. Gott hat einfach von Anfang an gesegnet. Wir bestimmen nicht über Gott. Gott bestimmt über uns. Aber wenn der Himmel sich neigt, wenn Gott Verheißungen erfüllt, und bitte, wenn ihr es glaubt, dann sagt auch ruhig einmal Amen. Wartet noch einen Moment. Wenn ihr glaubt, dass wir am Ende der Gnadenzeit angekommen sind, dann sagt doch Amen.
Amen.
Wenn ihr glaubt, dass das wirklich Endzeit ist, in der wir leben, und dass wir an den Zeichen der Zeit nicht deuten, sondern deutlich erkennen, dass dieses die Zeit ist, von der unser Herr gesprochen hat. Sei es in Matthäus 24, sei es in Markus 13, sei es in Lukas 17, überall hat doch der Herr von dieser Zeit gesprochen. Sogar, dass es sein würde, wie in Sodom und Gomorra. Man stelle sich doch vor, da besucht Gott der Herr Abraham in 1. Mose 18 mit zwei Engeln. Und die beiden Engel begeben sich dann nach Sodom und kommen in Kapitel 19, Vers 1 am Abend in Sodom an. Und die Männer, die homosexuellen Männer, wollen sich an diesen himmlischen Besuch machen. Man muss sich das mal vor Augen führen. Was haben wir heute? Heute wird die Paarung von Männern großgeschrieben. Oberbürgermeister, Politiker, alle brüsten sich. Ich weiß nicht, was mit den Menschen los ist. Ich will nicht urteilen, aber sogar die Tiere, die in die Arche hineingerufen wurden, kamen paarweise in die Arche. So steht's geschrieben. Da kamen nicht Männchen und Männchen oder Frauchen und Frauchen. Da kam Mann und Frau. Immer ein männliches, ein weibliches. So steht's im Worte Gottes geschrieben. Aber auf dass die Zeit erfüllt werde, haben wir Sodom und Gomorra. Und das ganz offiziell. Keiner nimmt Anstoß daran. Nur wenn wir uns in die göttliche Ordnung hineinfügen, dann sind wir ein Fremdkörper in dieser Welt. Doch wir sind nicht von dieser Welt. So spricht unser Herr im Johannesevangelium 17. Ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Er betete, Vater, nimm sie nicht, lass sie hier, aber sei mit ihnen. Und unser Herr hat uns die Verheißung geschenkt, mit uns zu sein, bis an das Ende der Welt. Und so steht es geschrieben, Das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Und der Herr wird mit uns sein bis ans Ende. Und lass mich sagen, das Ende wird herrlicher sein, als der Anfang war. Gott wird sein Werk im Triumph vollenden. Lasst es nochmal in eure Herzen dringen. Dies ist die Zeit Gottes, die Stunde Gottes. Er hat seinen Propheten und sein prophetisches Wort gesandt, Belehrung über Gottheit, über Taufe, über Abendmahl, grundsätzlich über alle biblischen Themen, Belehrung und Klarheit aus Gnaden geschenkt. Keiner braucht mehr irre zu gehen in eigene Erkenntnis auf eigenen Wegen. Alle können zum Herrn zurückkehren und auf seinen Wegen wandeln, wie im Propheten Jeremia geschrieben steht: Erkundigt euch nach dem Wege der Vorzeit, und wenn ihr ihn gefunden habt, dann wandelt auf ihm. Und uns erspricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Gott sei Dank, dass wir auch alles, was im Taufbefehl gesagt wurde, was zum Abendmahl gesagt wurde, dass wir es recht verstehen konnten. Warum? Weil wir alle Bibelstellen genommen haben, die zum Thema gehören. Kein biblisches Thema ist auf einer Stelle gegründet. Und lasst mich heute an alle Brüder weltweit sagen: Wer Offenbarung 10 nur für sich nimmt und nur auf einer einzigen Stelle aufbaut, der kann nicht im Recht sein. Man muss eine Stelle zur anderen, zur dritten nehmen und dann ein Gesamtbild bekommen. Ihr alle wisst an diesem Ort und weltweit, dass wir an den Gott geschenkten Dienst, den der Herr uns gab, von Herzen glauben. Aber wir verherrlichen keinen Menschen, keinen Paulus, keinen Petrus, keinen Bruder Brennen. Wir geben Gott allein die Ehre, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Und noch eins: Wir widerstehen allen Lehren, die aus Deutungen entstanden sind. Ganz energisch, ohne Wenn und ohne Aber. Gott ist nur in seinem Wort. Und Satan ist in jeder Deutung, auch in allen Deutungen, über Offenbarung 10. Offenbarung 10 wird genauso geschehen, wie Micha 5 geschah, wie Psalm 22 geschah. Es wird so in Erfüllung gehen, aber erst muss die Zeit kommen. Als die Zeit erfüllt ward, merken wir es uns, dann geschah es. Dann trat Johannes der Täufer auf, dann trat unser Erlöser auf, dann geschah Golgatha. Als die Zeit erfüllt ward, Offenbarung 10 wird sich erfüllen, wenn der Herr als der ursprüngliche Eigentümer, der Land und Meer und alles geschaffen hat, seinen Fuß auf Land und Meer setzen wird. Und dann brüllt er wie ein Löwe. Als Löwe ist er König, als Lamm ist er Erlöser. Als Lamm Gottes trug er unser aller Schuld und nahm unsere Sünde auf sich. Auch jede Bezeichnung unseres Herrn hat ihren Platz und muss dagelassen werden, wo sie geschrieben steht. Wir glauben, dass Bruder Brennen der letzte Gemeindebotschafter, der letzte Engel an das letzte Gemeindezeitalter war, und dass Gott durch seinen Dienst wirklich alles von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 geoffenbart hat. Und wir bekennen heute, dass seit der Hinwegnahme des Propheten ist uns die Botschaft, die er gebracht hat, die wir mit dem Worte verglichen haben, klarer und klarer geworden. Und Gott hat uns durch seinen Geist aus Gnaden in alle Wahrheit geführt. Also nicht Grabschmückung eines Propheten, sondern Glauben, wie die Schrift gesagt hat, und Gott die Ehre geben, denn der Herr ist mit uns und erfüllt die letzten Verheißungen. Mögen vielleicht diejenigen, die heute hier sind und sich taufen lassen möchten, auch darüber Klarheit haben, dass an dieser Stätte auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft wird. So war es bei der ersten Taufe, so wurde es angeordnet am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde und so bleibt es bis ans Ende. Erwartet ihr nur, dass biblisch gepredigt und biblisch getauft wird, so wie es uns im Worte Gottes hinterlassen wurde. Er, der allmächtige Gott, möge sein Wort in unsere Herzen hineingelegt haben, möge es Ja und Amen wiederklingen in uns allen, denn so hat sich unser Herr auch vorgestellt als das Amen. Er ist der Erste und der Letzte. Gelobt und gepriesen sei der Herr, der allmächtige Gott, der sein Werk mit seiner Gemeinde, mit der Brautgemeinde, jetzt zum Abschluss bringt. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Wir stehen auf und singen vielleicht heute Glaube nur, Glaube nur.
Glaube nur, Glaube nur. Glaube nur, alles ist möglich, oh Glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich.
Wir glauben es und nehmen es an. Wenn der Herr in ein Haus, in ein Dorf, in eine Stadt ging, haben Menschen die Möglichkeit gehabt, ihn anzurufen, ihn um Heilung, um Rettung, um Befreiung zu bitten. Und überall geschah es. Sogar als er unterwegs war, ist er angerufen worden, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Nicht nur der Blinde vor Jericho, auch der Mann, der in den Gräbern hauste, er rief den Herrn an, ungeachtet, in welchem Zustande wir uns befinden, durch das, was wir im Leben gegangen sind, es mag schlimm sein, doch es steht geschrieben, und wenn eure Sünde blutrot wäre, soll sie werden weiß wie Schnee. Das schreibt der Prophet Jesaja im ersten Kapitel, ehe er all die anderen Kapitel, Kapitel 7, Vers 14, Kapitel 9, Vers 5 und 6, Kapitel 53, Kapitel 35, ihr Kapitel 65 und 66 vom neuen Himmel und der neuen Erde schrieb, hat er direkt in der Einführung Golgatha uns vor Augen gestellt. Wenn eure Sünde blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Gewaschen im Blute des Lammes, geheiligt im Wort der Wahrheit. Und so werden wir unserem Herrn gleichgestaltet werden, so gewiss er uns gleich wurde. Gestern hörten wir am Schluss die Ermahnung an Kinder, vielleicht an heranwachsende Brüder und Schwestern. Wir wollen darum bitten, dass alle Kinder und alle, die heranwachsen, alle Jugendlichen, den Herrn erleben. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Junge Leute brauchen ein Erlebnis mit Gott. Und so wollen wir darum bitten, dass alle Jugendlichen als erstes, alle Kinder, die schon begreifen, worum es geht, die durch das Wort angesprochen wurden, dass sie einfach ihre Hände heben. Wir schließen alle die Augen. Und hebt doch mal alle, ja sicher, überall. Gott segne, ja überall. Gott segne, Gott segne, überall. Gott segne, Gott segne. Jetzt wollen wir alle die Hände heben und gemeinsam beten. Bitte glaubt es, der Herr ist gegenwärtig. Er hat nicht nur die Verheißung gegeben, er hält, was er verspricht. Er fragt nur noch, was willst du, dass ich dir tun soll? Schwester gute Kunst, Gott segne auch dich besonders. Er rühre dich an. Es sei der Tag, den der Herr für dich gemacht hat. Und alle, die heute hier sind, die mit einem Verlangen, mit einer Not, mit einer Krankheit gekommen sind, glaubet jetzt, es ist vollbracht. Der Herr hat's getan. Lasst uns beten und glauben. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, dein Wort ist uns kostbar. Wir glauben es, wir nehmen es auf. Bestätige dein Wort an allen. Rette, heile, befreie, segne, segne und offenbare du selbst deine Macht und deine Herrlichkeit. Strecke deinen Arm aus, o Herr, und bestätige dein Wort in unserer Mitte. Wir danken dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Du hast es getan. Wir danken dir dafür, denn wir glauben es. Und nochmals habe innigen Dank. Mögen alle weltweit gesegnet sein, besonders alle Brüder, die am Worte dienen. Schenk ihnen Klarheit durch Wahrheit und sei du mit ihnen. Wir danken dir für deine Gemeinde, für die bluterkaufte Schar aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Habe du deinen Weg mit uns allen. Gelobt und gepriesen seist du, Herr, unser Gott, jetzt und in Ewigkeit, in Jesu heiligem Namen. Halleluja, 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 Halleluja. Amen. Oh, es ist Jesus. Lass uns noch singen.
Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Nur allein. Ich hab gerührt den Saum seines Kleides und sein Blut.
Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Es fällt mir nicht leicht, diese Durchsage zu geben, aber sicher haben manche von euch festgestellt, dass auf der Straße ein Bus steht und ein Bruder mit seiner Familie dort ist. Nur zur Erläuterung, es liegt einige Monate zurück, da hat der Bruder hier eine Unterbrechung in der Versammlung gemacht, ist aufgestanden, ist laut geworden und hat das gesagt, was er meinte, sagen zu müssen. Aber dadurch, dass wir weltweit übertragen, ist es einfach nicht hinnehmbar. Und ein Gottesdienst darf nirgends in der Welt gestört werden. Ein Gottesdienst steht tatsächlich unter dem Schutz der Regierung. Das ist so von Gott geordnet. Und jede Obrigkeit ist von Gott gesetzt worden. Und wir haben den Bruder am gleichen Tag hier im Raum gebeten, doch die Sache nicht wieder zu machen. Er ist wiederholt auch vom Bruder Schmidt gebeten worden, einfach nur zu sagen, dass er genau wie alle anderen teilnehmen wird am Gottesdienst, aber nicht vorhat zu stören. Und er weigert sich einfach, das zu sagen. Und solange er mit den Gedanken hineinkommen will, zu stören, hat es keinen Wert. Denn dann kann Gott ja gar nicht mit ihm reden. Wir müssen in eine Versammlung mit dem Gedanken kommen: Rede, Herr, sprich zu mir. Ich will schnell gehorchen dir. Es tut uns leid. Wir werden beten, dass Gott sein Herz umgestaltet. Denn die Kinder, die Frau, alle haben das Recht, Gottes Wort zu hören. Na gut, wenn Sie es nicht hier im Saal hören, dann hören Sie es nachher auf den Kassetten. Aber schön wäre es, und mir wäre es recht, wenn auch ein solcher Mensch, der irgendwie widerstrebt und etwas von sich geben möchte, wenn auch er zur Besinnung käme und wenn Gott ihm gnädig wäre, das allein sei uns recht. Nun möchte ich mich bei allen bedanken, dass ihr gekommen seid. So Gott will, ist der August wieder mit einer Reise durch einige Länder Afrikas verplant. Ich muss ehrlich sagen, vor der Reise ist mir auch ein wenig bange. Durch die Länder Afrikas ist kein gutes Reisen, das ist keine Beleidigung eurer schönen Natur. Aber wie gesagt, es bleibt noch vieles zu wünschen übrig in den Ländern und manches ist noch die dritte Welt. Aber um des Wortes Gottes willen habe ich keine Wahl. Ich muss von Stadt zu Stadt und von Land zu Land gehen und das Wort des Herrn tragen. So gedenkt meiner, gedenkt unser, gedenkt Bruder Russ, Bruder Schmidt, all der Brüder, auch besonders Bruder Barrier, der einen großen Anteil an der gesamten Verbreitung der Botschaft in der französisch sprechenden Welt Afrikas hat. Tausende und zigtausende werden betreut. Wir danken Gott für den Dienst Bruder Barriers, der in der französischen Sprache getan wird. Wir danken allen Brüdern in allen Sprachen. Ich hätte eigentlich nicht vergessen dürfen, als die Einweihung von Noah Fleck stattfand, dachte ich an meinen ersten Besuch 1968 im Hause Siegfried Flecks. Damals war noch eiserner Vorhang, noch ganz andere Verhältnisse und Josef war noch gar nicht da. Der kam erst 1974 auf die Welt. Also unser Bruder Siegfried Fleck hat auch von Anfang an einen direkten Anteil an dem, was Gott getan hat und an dem, was Gott tut. Ihr habt sicher beobachtet, ich war innerlich tatsächlich so geleitet. Denn es gibt viele, die von dem sprechen, was Gott getan hat, und drehen sich im Kreis und kommen mit ihren eigenen Lehren hervor. Und dann gibt es diejenigen, die nicht nur erkennen, was Gott getan hat, sondern Anteil an dem haben, was Gott gegenwärtig tut. Geschwister Brunner, Gott segne euch besonders. Unsere Schweizer Freunde, Schwester Brunner, erzählt es immer von Herzen gern, als sie damals Bruder Brenim im Hallenstadion in Zürich gehört hat. Einfach schön, dass Gott Menschen in allen Sprachen und Völkern hat. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Seid immer willkommen. Wir erwarten euch und alle, die jetzt im Urlaub sind, dass sie am nächsten ersten Wochenende alle wieder vollzählig hier sind. Bruder Kopfer, auch du und ihr seid gemeint. Gott segne euch alle, alle aus Prag und wo immer ihr her seid. Gott segne euch alle und sei mit euch allen. Bitte schön.
Ja, das ist Freude, unaussprechliche Freude in Jesus Christus, geborgen zu sein. Ja, das ist Freude, unaussprechliche Freude. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er, kein Name von uns, nur er ist der Herr. Er treibt mir die Fluten am roten Meer, am Abfeuer und die selbe Kraft.
Meine Sünden schon von Satan.
sollten wissen,